Das Märchen der Gerechtigkeit. Gespräche über Sexismus und Co. in Kunst und Kultur.
Feminismus. Alle haben eine Meinung dazu oder zumindest ein Gefühl. Je nachdem, wen wir fragen, heißt es, feministische Debatten würden immer komplexer, konfuser, feindseliger, populärer, anstrengender oder bunter. Wir wollen mit euch den unendlichen Raum der Feminismen erkunden. Auf unserer Reise begegnen Planeten, Kometen, Meteoriten und Satelliten. Welche Kraft hält die Massen dieses Universums zusammen? Was haben sie miteinander gemein und wieso stoßen manche sich regelrecht ab? Schnallt euch an für einen partizipativen Performance-Parcours durch die Galaxie der Feminismen. Aber Achtung, wer sich in diese Galaxie begibt, muss auch die eigene Umlaufbahn finden. Schärft euren KosmologInnenblick und fragt euch mit uns, what the fam?
Hallo und willkommen zu Das Märchen der Gerechtigkeit. Ich bin Laura und ich bin heute hier mit Anne. Anne hat sich die What the Fem Performance vom Schall und Crack Kollektiv in Dortmund angeguckt und möchte uns heute davon erzählen.
Hi Laura, ja, ich bin gerade im Urlaub in Bulgarien. Irgendwie sind gerade ja fast alle im Urlaub. Im Gegensatz zu Deutschland habt ihr, glaube ich, gerade kein so gutes Wetter. Mein Wetter ist richtig gut, 30 Grad irgendwie jeden Tag. Und mir geht's ziemlich gut, muss ich sagen.
Das freut
Genau.
Mich. Ja, das Wetter ist nicht so gut.
Und dir?
Mir geht's auch gut. Du warst bei der What the Fem Performance im Dodgeberg in Dortmund. Wie hat's dir gefallen? Wie war's?
Also es ist jetzt schon eine Weile her. Das war Ende Juni, 23. Juni war die Premiere, auf der ich war mit einer Freundin. Und uns kam einfach die Idee, weil das Thema ja auch sehr feministisch ist, für unseren Podcast darüber zu berichten. Und wer unseren Podcast aufmerksam hört, der weiß auch, dass der Name Crack zu Eileen Kreckel gehört, die bei uns tatsächlich schon mal zu Gast war, als es um eine andere Performance, nämlich Hosenrolle, ging von ihrer anderen Gruppe Sepidar Theater. Und sie hat diese Performance mit der Elisa Marschall zusammen gemacht und sie heißen bezüglich ihrer Nachnamen eben Schall und Crack Kollektiv. Und es ist eine Performance gewesen. Ich habe ja am Anfang schon mal den Text eingelesen, worum es ging. Es war sehr performativ, also es war keine klassische Aufführung. Wer die Räume des Dot-Werks kennt, der weiß auch, dass es dort auch gar nicht so klassisch ist. Also das ist eigentlich eher so ein großer Arbeitsraum. Hinten ist so eine Art Probebühne, aber alles ist flach. Es gibt keinen ZuschauerInnenraum, so keinen spezifischen. Und man ist tatsächlich durch diese Räume geleitet worden als Gruppe der Zuschauenden oder GästInnen, wie man auch immer es da nennen mag. Weil wir waren nicht nur Zuschauende, wir waren auch ein Stück weit Mitmachende. Und man wurde quasi abgeholt von Menschen in, also weiblich gelesenen und queeren Menschen in Astronautinnenanzügen. So fing es an. Man wurde quasi reingeholt in ein anderes Universum. Das Dot-Werk wurde verkleidet mit so Papier an den Fenstern. Also es war, ich glaube, es war, weiß nicht mehr, aber es war, glaube ich, so Folienpapier, also es war alles ein bisschen spacig, so ein bisschen silber, sehr, sehr spacig beleuchtet. Und in dem ersten Raum des Dots, das eigentlich der Aufenthaltsraum ist, wo Tische und sowas stehen, dort wurden wir abgeholt von diesen Menschen, die so ein bisschen um uns herum schlichen und liefen und uns irgendwo hinleiteten und in irgendwelche Richtungen zeigten. Und man wusste nicht so richtig, was wollen die und was mache ich hier eigentlich am Anfang. Und da waren Videos, also Beamer quasi aufgebaut und an die Wand wurden Zusammenschnitte aus Videos projiziert von ganz verschiedenen Debatten rund um Feminismus, von Social Media bis öffentlich-rechtlicher Rundfunk, von ja Ausschnitten aus Filmen bis hin zu journalistischen Debatten. Social-Media-Debatten und so weiter wurden zusammengeschnitten, verschiedenste Meinungen zu dem Thema, so dass man schon reinkam in dieses, oh Gott, wie, was denke ich denn dazu und was ist eigentlich meine Haltung und oh Gott, gibt es viele Haltungen und man steht ja die meisten in irgendeiner Form auch, aber man muss sich positionieren und oh Gott, wenn man was sagt, dann hat man Sorge, dass es irgendwie vielleicht gegen die Feminismus-Einstellung von jemand anderem geht. Und dieses Gefühl bekam man schon am Anfang ganz gut mit, dass es ein sehr komplexes Thema ist, zu dem irgendwie jeder Mensch auch so eine Meinung hat, die auch so ein bisschen aus dem eigenen Leben und der Biografie begründet ist. Das war so das Gefühl, mit dem man quasi da reinging, meine Freundin und ich dann da reinging. Und dann wurde man nach einer Zeit von diesen Leuten, die so rumtanzten und so komische Bewegungen machten, in den nächsten Raum geleitet. Und dort war dann quasi der zweite Teil der Performance, wo es war so eine Art Stationstheater, also es gab verschiedene Stationen, die sich grob so mit verschiedenen feministischen Theorien und Themen befassten und auch so ganz verschiedene Sinne ansprachen. Und zwischendurch war eben in der Mitte von diesen AstronautInnen da eine Performance, wo bestimmte Themen, die glaube ich, das Gefühl hatte ich, auch so ein bisschen im Kollektiv verhandelt wurden, auch durchaus, glaube ich, ein bisschen persönliche Themen der Teilnehmenden wurden dann performativ verhandelt. Und drumherum waren eben diese Stationen, in die man ging und immer wenn die dann in der Mitte irgendwas machten, guckte man dann dort zu und dann ging man wieder zu den Stationen. Das war so eine Mischung aus sich selbst quasi mit der Station beschäftigen und sich das anschauen, was in der Mitte abläuft, so, also so von der von dem Aufbau, genau. Mhm. Und die Stationen beinhalteten sehr sensorische Dinge. Ich finde es super schwierig, immer über sensorische Dinge zu sprechen, deshalb versuche ich das einfach mal so zusammenzufassen. Also die eine Station, die mich sehr beeindruckt hat, war eine Station, wo sich alle PerformerInnen des Kollektivs einmal entblößt haben. Die sind nackt aufgetreten, haben sich mit ihrem eigenen Körper befasst. Und dahinter waren Videoaufnahmen, die auch so gewisse Teile des Körpers zeigten, projiziert. Und das war sehr intim irgendwie. Und gleichzeitig guckte man ihnen aber auch zu. Was, ich finde Nacktheit eh immer so ein schwieriges Thema. Das ist auch so, wenn ich was mache, eine Grenze, ich würde mich nicht ausziehen, aber ich finde das auch immer, also nicht komplett ausziehen. Ich glaube, einer hat sich auch nicht komplett ausgezogen. Also ich glaube, jeder konnte das auch so ein bisschen nach der Komfortzone machen, genau, was so die Grenze ist. Aber mir wäre schon irgendwie oben ohne, glaube ich, zu viel teilweise. Und darüber denkt man natürlich auch nach, wenn man sich sowas anguckt. Mhm. Und ich habe ja auch viel so Schauspiel und sowas gemacht. Das war immer wieder eine Frage und meine Grenzen sind da recht hoch. Aber was natürlich auch irgendwie so ein gewisses Unzufriedenheitsding mit dem eigenen Körper betrifft. Auch da ging es natürlich drum, die haben so ein bisschen in ihren Körper begutachtet, so ein bisschen in den Bauch sich selber gekniffen, sich angebliche Problemzonen angeguckt, aber dann eben auch wieder ein gewisses Körperliebebild ausgestrahlt. Also es war einfach sehr berührend, sich das anzugucken. Es war gar nicht so viel. Ne? Manche haben ein bisschen tänzerischer gearbeitet, manche waren eher ruhiger, also je nach Typ. Und es gab auch verschiedene Körperformen. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil ich glaube, es ist immer eine große Kunst, sich auszuziehen, aber es ist nicht so eine große Kunst, wenn man dem Schönheitsideal entspricht. Und das war definitiv, waren da wunderschöne Frauen, die aber auch ein bisschen kurviger waren. So, ne? Und das fand ich sehr schön und auch verschiedene Alter. Auch etwas, was man leider nicht so oft sieht. Und das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt und, glaube ich, viele sehr beeindruckt. Da haben echt immer viele gestanden und zugeschaut. Dann die anderen Stationen. Da war eine Station, die ich auch ganz witzig fand, die eher so was Comedy-haftes hatte, wo auf so Tablets, die aufgestellt waren, man konnte das mit dem Kopfhörer hören, Videos gezeigt werden, so How-to-TikTok-Verarsche-Videos zum Umgang mit Männern, die einen belästigen, zum Umgang mit dem Partner, der will, dass man aufräumt und so eine Verarsche von oder ein Zeigen davon, wie verrückt diese TikTok-Welt ist, so wie gehe ich mit Männern um, die mich anmachen und so typischer TikTok-Style in ganz verschiedenen, so ein bisschen trashy aufbereitet. Und das war sehr, sehr cool auch und sehr, sehr lustig. Es war ja was Comedy-mäßiges, was ich auch sehr cool fand, wo diese Themen aufgegriffen wurden. Dann gab es was zur Vagina, eine Station, wo es um Formen der Vagina ging, wo man in so, wo eine Person irgendwie so über so einem Screen saß. Das war ein Screen, das waren auf jeden Fall Bilder, die da gezeigt wurden, so breitbeinig. Also sie hat nichts von sich gezeigt, aber man sah halt unten in diesem Screen, sah man Aufnahmen von verschiedenen Vulven und sowas habe ich schon häufiger gesehen, muss ich sagen. Es ist auch gerade Trend, aber ich finde es trotzdem wichtig irgendwie. Und wo sie dann aber immer wieder, das fand ich cool daran, dass es eben nicht nur die Bilder waren, sondern auch Fragen stellte zur Vagina und zum, ob ich das und das wissen würde. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gefragt hat, aber so gynäkologische Sachen, aber auch Sachen, die so Fürsorge für die Vagina und sowas bedeuten. Und das fand ich sehr schön. Es war sehr intim, weil man war da meistens nur mit ein, zwei Personen und sie stellte Fragen und man beantwortete die. Das war die Elisa, die da saß und man fühlte sich so super aufgehoben, mit ihr über dieses doch sehr intime Thema zu sprechen. Und das hat sie richtig gut hinbekommen. So. Ja, das fand ich schön. Also auch ein bisschen anders, als ich das Thema oft verhandelt gesehen habe. Deshalb fand ich gut, dass es drin war, auch wenn es ein bisschen, meines Erachtens manchmal ein bisschen überstrapaziert ist im Moment bei Performances, war es hier total passend. Dann gab es eine Station, die ein großes Mysterium für mich bleibt, wo ich auch unseren zwei Performerinnen jetzt gefragt, also die Frage vom Schall- und Kreckel-Kollektiv, die Frage gestellt habe, was es damit eigentlich auf sich hat, weil diese Station konstant besetzt war. Das heißt, ich habe sie bis zum Ende nicht gesehen und nicht erleben können. Und das war eine Station, die war direkt hinter der Vagina-Station, wo ich nur sagen kann, dass es Kopfhörer gab und Menschen irgendwas sortieren mussten, solche Nadeln oder sowas. Und man irgendwas hörte in den Kopfhörern. Die Leute blieben unfassbar lange dort und waren ganz konzentriert und ich weiß nicht, was man da hörte. Und als ich dann am Ende dahin ging, waren die Kopfhörer schon ausgestellt. So. Und das hat eigentlich, ja, und das habe ich sie gefragt und ich hoffe einfach auf eine interessante Antwort zu dem Thema. Genau. Genau das. Dann gab es noch eine Station, wo man so Dinge sortiert hat. Da drüber war so eine Liste 1 bis 10, glaube ich, von Begriffen zu feministischen Kämpfen, so grob. Ich kann nicht mehr sagen, was für Begriffe das genau waren, aber wo du Gegenstände, also viele kleine Gegenstände, so Accessoire-Gegenstände, Stöcke und so Sachen hattest, die du so ganz assoziativ dem zuordnen konntest. Ich fand das ganz schwierig. Also ich mag so Dinge eigentlich, aber irgendwie war das, glaube ich, die Station, mit der ich am größten Schwierigkeiten hatte. Und ich weiß nicht, warum. Also ich fand das total gute Idee, aber irgendwie haben diese Gegenstände und die Begriffe für mich nicht so eine Assoziation im Kopf gebildet. Und das finde ich aber auch voll interessant, weil ich gehört habe, dass es bei anderen völlig anders war. So. Und da vielleicht zeigte diese Station eben auch, dass Assoziationen zu feministischen Themen komplett subjektiv sind. So, ne? Und ich hatte vielleicht andere Gegenstände da reingelegt. Und ich glaube, auch diese Erkenntnis hat diese Station irgendwie gebracht, dass man sagt, das ist subjektiv, was du wem zuordnest und was für dich passt und was bei dir im Kopf klickt als Assoziation und was nicht. So. Und das war auch einfach eines der großen Themen in dieser ganzen, in der ganzen Performance, so die verschiedenen Gebiete der Feminismen einerseits, aber eben auch die, dass es so viele Feminismen gibt, dass es so viele Ansätze, Herangehensweisen, so viele aus der Lebensgeschichte entstandene Haltungen gibt. Und das war, kam dann immer wieder in dem Mittelteil, in diesem Teil, wo die Leute zusammenkamen. Da wurden quasi performativ auch, man saß so ein bisschen drumherum und wurde schon auch öfters mal angesprochen, so, was ist eigentlich Feminismus, was ist Feminismus? Alle, die stritten sich auch so ein bisschen darum, was Feminismus ist, und fragten sich das immer wieder, und darf ich deinen Feminismus, wer darf Feminismus? Das waren auch Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, muss ich dazu sagen, eben hatte ich ja schon gesagt, Altersgruppen, Körperlichkeiten, auch Migrationsgeschichten, Eine, wo ich kann es nicht sagen, deshalb möchte ich da jetzt auch gar nicht sagen, wo ich das Gefühl hatte, dass sie queer war, aber das muss sie selber definieren, das weiß ich nicht, aber so vom Look. Das waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Sozialisationen mit dem Thema hatten. Und das war sehr spannend daran. Und das war das, was ich gut fand, dass nicht immer wieder die gleichen drei weißen Frauen da stehen und sagen, ja, Feminismus. Das ist mein Feminismus, es ist aber nicht deiner und so. Und darum ging es auch so sehr viel. Und können wir uns trotzdem auf irgendwas einigen und kann ich auch trotzdem bei deinem Kampf mitkämpfen und so. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das haben die performativ gemacht. Und dann gibt es noch so ein bisschen um so Spezialthemen, die, glaube ich, irgendwie auch aus der Biografie der Leute kamen, war mein Gefühl, sowas wie das Wort Bitch zum Beispiel. Erstmal so ein verarschendes, ja, wenn Männer dich halt als Bitch bezeichnen, ist es, gibt ja im Feminismus so ein, dieses Bitch ist halt nicht okay, aber dieses Bitch ist halt okay, so, ne? Das machen ja die Feministinnen oder die Frauen auch untereinander teilweise und dann wurde da so sprachspieltechnisch so ein bisschen mit kokettiert, mit was für ein Bitch darf man sagen und dann wurden da sehr in so einer lustigen Weise positive Dinge eben auch mit dem Bitch dann verknüpft und den Leuten gesagt, wie funny Bitch, wurde dann jeder Zuschauer in smart Bitch und so wurde man dann halt irgendwie bezeichnet. Ich war, glaube ich, funny Bitch, fand ich nett. Funny Bitch, natürlich nicht funny Bitch, sondern funny Bitch, war ich so. Und das war irgendwie auch, es war sehr schön, es war irgendwie sehr schön, dass das so ein bisschen lustig und aufs Korn genommen wurde, aber irgendwie, ja, dass man merkt, irgendwie, es werden sich Begriffe angeeignet und was Positives draus gemacht in der feministischen Szene. Und irgendwie hat das so eine Gemeinsamkeit gemacht, dass jeder so ein bisschen ein anderes Label bekommen hat, aber wir alle froh waren, so als Gruppe von Feministinnen zusammen zu sein, so da, ne? So, das hat es kreiert irgendwie, das haben die geschafft. Genau. Und dann gab es noch so ein bisschen was zur Körperlichkeit. Zum einmal war das Thema Periode und wenn die Periode ausbleibt, dass Leute immer, ich kenne das auch, da habe ich sehr mitgefühlt, dass Leute dich ganz oft nach deiner Regel fragen und Regel ist ja ein großes Thema so bei vielen. Also Periode ist ja auch in Instagram und so weiter, wird ja viel drüber geredet, glücklicherweise, aber eine hat eben keine Periode, so wie ich auch nicht, weil sie die gleiche Hormonkrankheit hat wie ich wahrscheinlich. Und ich mich dann ganz oft da so nebenstelle und sage, ja, ich finde das voll krass, dass ihr so Schmerzen habt. Ich kenne das nicht so. Und ich habe das einfach, also ich kenne es von zweimal im Jahr, wo ich das halt durchspülen lasse, damit irgendwie das Krebsrisiko sinkt, ne, mit der Pille. Aber ich kenne das halt nicht so. Und ich finde das sehr, fand das sehr, sehr cool, dass das auch mal angesprochen wurde. Okay, ich bin nicht die Einzige, die PCOS hat und deshalb keine Periode hat. So, und das hat mich dadurch sehr angesprochen, sehr persönlich angesprochen. Ja, und dann war am Ende noch so das größte Ding so vom immersiven Charakter, also von der Einbeziehung von uns GästInnen. Da war so eine Art Quizshow, die auch sehr lustig aufgemacht war, wo es um drei Themen wurde. Wurden vorgestellt. Ich hoffe, ich kriege sie zusammen. Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Drei Themen wurden vorgestellt und eine Person der PerformerInnen hatte die Aufgabe, dagegen zu argumentieren und eine dafür, also Pro und Contra. Und die dritte Person musste irgendwie so einen Mittelweg, sowohl als auch vielleicht, hieß es, glaube ich, finden. Ich weiß nicht, wenn es nicht vielleicht hieß, seid bitte nicht böse, es ist schon was her. Also, jedenfalls wisst ihr, was ich meine. So, ja, nein, Mittelweg, so. Und das war sehr cool, weil das ja in den Debatten auch ganz oft so ist, ne? Und ich habe mich ganz oft ertappt bei diesem, ja, ich verstehe ja beides Ding. Und das ist ganz oft bei mir so. Ich bin, in manchen Dingen bin ich, das war ja sehr spannend, in manchen Dingen bin ich Hardliner und sage so, nee, da auf jeden Fall geht gar nicht. Und in manchen versteht man wirklich beides und es ist halt kompliziert so. Das ist diese dritte Haltung gewesen, die aber natürlich einen nicht wirklich weiterbringt in Protesten und sowas, weil man nicht weiß, wofür man sich dann einsetzen soll oder wogegen. Und das haben die richtig, richtig gut gemacht. Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Das erste Thema war, meine ich, nee, warte, vielleicht kriege ich es gar nicht in der Reihenfolge, aber ein Thema war oberkörperfrei, Frauen auch. So, ne? Im öffentlichen Raum, Schwimmbad, Strand und so weiter. Ja, und da gibt es natürlich Argumente, feministische Argumente, wieso dürfen wir das nicht, wenn die Männer es dürfen? Und wie können wir den Männern überhaupt zugestehen, dass sie uns immer sexualisieren dürfen, sobald wir unsere Brüste zeigen? Auf der anderen Seite eben die Gefahr von sexuellen Übergriffen, die einfach dadurch gestärkt wird, so, ne? Und dann eben die Mittelposition, die so laviert und beides versteht, so, ne? Und das war sehr interessant, weil ich auch so beide, ich verstehe beides. Ich weiß auch nicht, ob ich es in unserer Gesellschaft, wie sie ist, so machen würde, so mit dem Oberkörper frei, weil ich glaube auch, dass die sexuellen Missbräuche steigen und ich glaube auch, oder zumindest sexuelle Belästigung auf jeden Fall mal steigt und wenn die Gelegenheit ist, auch schlimmer, so, ne, für die Leute, die das dann machen. Und ich weiß nicht, ob wir genug geschützt sind tatsächlich und ob wir schon so weit sind als Gesellschaft und um so Dinge ging es dann eben auch. War sehr, sehr spannend. Dann Abtreibung. Ja, Abtreibung war zweites Thema. Und da ging es halt um diese sehr klassische Debatte, ne, von Selbstbestimmung auf den eigenen Körper der Frau. Da versus eben das Leben des Kindes, das ethische Ding, ne? So, diese ethische Debatte, also ist das ein Leben, ist das ein Mord und so weiter. Also es ging nicht um Abtreibung an sich, ich glaube, es ging, ich glaube, ich hoffe, es stimmt, es ging um Abtreibung später, als der Zeit, das Zeitlimit jetzt gerade ist, so, also noch später. Und das ist ja in Skandinavien zum Beispiel ist das so, die können noch länger abtreiben, wo die ja die Frauen die feministischste Politik quasi in der ganzen Welt vielleicht sogar was haben. So. Und da ist es so. Und dieses Dazwischen war eben so dieses, ja, man, also es ging ja auch so ein bisschen darum, den Vater, inwieweit darf er mitbestimmen, wenn er sagt, er möchte das Kind aber adoptieren und um diese Dinge, die man ja auch nicht sagen will, nö, du willst dein Kind kriegen, du hast gar kein Recht auf dein Kind. So, das war super schwierig. Und gleichzeitig eben der Körper der Frau, der das Kind austragen muss und so. Das war sehr, sehr complicated. Da war ich auch, also ich war auf jeden Fall dafür, dass es geht. Also, aber ich war bei dieser Vielleicht-Position wieder, ja. Und also, ja, ganz, also ich bin, habe mich dabei echt ertappt gefühlt, weil ich so ein Mensch bin. Ich bin ja auch irgendwie Sozialarbeiterin und Therapeutin und ich höre viele Haltungen. Und ich muss mir die, es ist auch mein Beruf, mir die anzuhören und zu sagen, ich versuche dich zu verstehen. So. Und das ist halt tatsächlich ein Ding, was, finde ich, auch vielen kämpferischen FeministInnen durchaus auch fehlt, aber wo ich auch verstehe, dass man so oft nicht so weiterkommt. Ich habe mich dabei durchaus sehr ertappt gefühlt. So.
Ja. Ja, es ist ja auch immer total schwierig, wenn man selber... hat man ja oft eine Meinung und ist auch, kann sich da vielleicht auch klar auf eine Seite stellen. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht auch irgendwie Argumente der Gegenseite ein bisschen nachvollziehen und verstehen kann, also verstehen kann, woher sie kommen, aber dann halt eben doch im Endeffekt sagt, ja, aber ich komme dann da doch zu einem anderen Entschluss.
Ja, und ich glaube, je mehr man auch sieht, also je mehr man Erfahrung auch mit Gegenseiten hat. Und in meinem Beruf musst du dich immer wieder mit Leuten auseinandersetzen, die beispielsweise auch aus kulturellen Gründen nicht die feministische Einstellung der Welt haben. So. Du musst dich einfach damit, oder aus religiösen Gründen vor allen Dingen, musst du dich damit einfach auseinandersetzen. Und du verstehst irgendwann auch deren Beweggründe und du verstehst, du bist nicht dafür, aber du verstehst, wo das herkommt.
Ja, man hat so Empathie dafür, aber man stimmt dem nicht zu, aber man kann es halt verstehen. Und ich glaube, das ist aber auch manchmal eine wichtige Position, die man haben sollte. Einfach um auch, weil ich glaube, sonst kann man auch nichts verändern, wenn man nicht versteht, warum andere Personen anders denken oder andere Meinungen haben.
Ja, ich glaube, dann kommt auch dieser blöde Populismus auf der anderen Seite, die sagen, ja, ihr hört uns ja eh nicht zu, ihr versucht es ja gar nicht zu verstehen und dann sind da, und deshalb diese ganz radikalen Positionen, da stacheln sich auf beiden Seiten die Hardliner auf, ne, und das, da bin ich nie so, das finde ich nicht gut, ne, obwohl ich ganz klar auch sage, das ist meine Grenze, auch mit Nazis, die halt schon in Nazi-Konstrukten geboren sind, kann man nicht reden. Das ist,
ja,
habe ich in meiner
das ist ja was ganz anderes. Also,
genau.
Ich finde, das ist immer, ich meine, wir sprechen ja hier vor allem von Kämpfen oder Diskussionen, die ja auch in so einem gewissen gesellschaftlichen Rahmen sich bewegen.
Genau,
Und ich würde immer
genau.
sagen, gerade so Rechtsextreme und Nazis bewegen sich nicht mehr in einem gesellschaftlichen Rahmen,
Genau.
in dem man mit
Genau, aber
irgendjemandem
auch
reden kann.
genau wie religiöse Fanatiker in
Ja.
Nahen Osten. Und das sind also die Dinge, die sind ideologisch komplett gekippt in eine Richtung und auch so sozialisiert teils und kommen da nicht mehr raus. Und dann, aber da ist halt so viel in diesem Graubereich, was ja irgendwie auch so politisch auch schwierig ist, weil es sich so als Mitte irgendwo versteckt, als konservative Mitte. Und da hat sich das schon auch viel mit beschäftigt, mit diesen Menschen, weil das sind die Haltungen dieser Menschen, die man irgendwie auch versteht. Vielleicht hat man auch solche Leute in der Familie, ne? Haben viele von uns, Onkel, Tante, Oma, Opa, die halt wirklich so sind. Und man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen. Man ist vielleicht selber auch so zur Hälfte schon, ich jetzt nicht, aber ich kenne viele auch von so Leuten erzogen worden, ne? Und es ist irgendwo in einem drin und man muss sich irgendwie mit diesen Positionen auch auseinandersetzen, was aber eben nicht heißt, dass man irgendwann sagt, ja, ich verstehe dich und ich bin nur ein Brei, ne? So Gelee, sagt man ja dazu. Ich bin so dazwischen wabernd und habe keine Haltung mehr. Und ich glaube, ja, ging es viel.
Ja, aber
So.
das ist super interessant, dass auch diese Performance dich dann da ja, so reinzieht und auch dir gar nicht die Möglichkeit gibt, dich dem zu entziehen und du irgendwie aus dieser ja, Zuschauerinnenrolle dann so rausgedrängt wirst und so ein bisschen dir auch gesagt wird, okay, komm, hier, positionier dich, denk darüber nach, reflektier das. Das finde ich sehr spannend. Weißt du
Ja,
noch,
das
was das dritte Thema war?
Ja, ich bin parallel noch am Überlegen,
Ja.
während ich war das sogar das dritte mit dem Körper im Freibad zeigen? Nein, mir fällt das dritte nicht ein.
Oh nein, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich finde die anderen beiden, also oberkörperfrei und Abtreibung, es sind auch schon extrem, ja, gespaltene Themen. Das ist,
Ja, genau. Ja, Abtreibung ist ja so der Klassiker, das wird ja ganz oft bei so Sachen verhandelt. Das ist ja schon im Philosophiebuch damals gewesen, Ethikbuch. Und aber eben aus einer feministischen Perspektive. Damals im Ethikbuch wurde der Feminismus da gar nicht so mit reinbezogen, sondern es ging nur um das Leben des Babys. Und ja, nein, hat das Baby schon, lebt es schon? Oder also der ungeborene Embryo, meine ich natürlich, lebt er schon oder nicht? Und es ging nicht um die Frau, ne, und ihre
Ja.
Konflikte bezüglich des Themas und was eigentlich auch so Abtreibungsgesetze mit deiner Selbstbestimmung machen über deinen Körper und so, ne? Anti-Abtreibungsgesetze. Genau, und das war halt richtig gut. Und ja, oberkörperfrei fand ich auch gut. Und das dritte fällt mir nicht ein. Es wird mir gleich nach der Folge einfallen. Sehr leid, Leute. Es ist leider schon ein bisschen her. Aber es war auch gut, das dritte, weil meine Freundin Paulina. Nämlich bei dem dritten, und ich weiß nicht mehr, ob es eins von denen war, was wir gerade besprochen haben, oder ein anderes, als dritte Person argumentierte. Das war nämlich das, ja, die haben dann gesagt, die haben uns immer versucht, mit der Vielleichthaltung auf die Bühne zu bekommen oder in die Mitte zu bekommen, und eigentlich hat sich so gut wie niemand getraut, bis Paulina da hinging und es sowas von rockte, so. Die hat, glaube ich, auch mit ihrer Vielleichthaltung sogar die meisten Zuschauer bekommen. Ja, und da waren auch so, also das Intersektionalistische war eben auch total sichtbar, also das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen und dass die quasi nicht so wirklich untereinander zu trennen sind, war auch und sich gegenseitig bekräftigen oder noch beeinflussen. Das war tatsächlich auch ein großes Ding bei der Sache. So. Und deshalb war es wäre ohne so einen diversen Kasen auch ein sehr diverses Publikum, es gab auch einige, recht viele Männer, die gekommen sind oder männlich gelesene Leute.
Okay.
Ja, das fand ich cool, fand ich richtig cool. Die sind vielleicht auch mit ihren Freundinnen gekommen, ich weiß nicht. Aber sie hatten Bock da drauf, man hat das gemerkt. Und das, ja, und ein Kind sprang noch rum, nämlich die Tochter von der Elisa. Die war auch cool. Die hat natürlich auch einen Space-Anzug gehabt und ich fand, das hat auch so gezeigt. Der Vater war noch da von dem Kind, ihr Mann. Aber das hat einfach auch so gezeigt, die Produktionsbedingungen dort sind, glaube ich, auch, die denken so Sachen mit, wie, ja, da ist halt auch ein Kind, ne? So, da, das ist halt auch da. Na und so, ne? Nicht wie in so einem klassischen Theaterbetrieb, wo die Kinder quasi so weggesperrt werden, die nicht existieren dürfen, so. Und ich fand das schön. Das war auch schön, dass die Tochter, die hatte richtig viel Spaß, so, mit ihrem Space-Anzug. Und ja, das war's ungefähr so. Jetzt habe ich doch viel sagen können, da freue ich mich gerade drüber. Ich hatte super Sorge, dass ich denen nicht gerecht werde, weil es so schwer ist, so Performances zu beschreiben, aber ich glaube, ich habe jetzt doch alles, was ich so da selber rausgezogen habe in dem schönen Gespräch mit dir, dann doch sagen können. Das freut
Ja, also
mich.
ich fand es auch, ich fand es super interessant. Du hast es sehr schön beschrieben. Man hat sich richtig gut auch da reindenken können und
Oh.
sich auch schön vorstellen können, wie es abgelaufen ist. Ich fand es super interessant, auch diese ganze Idee dieser Performance, dass man
Ja.
irgendwie auch selber so ins Reflektieren kommt und auch so sich so viel mit diesen Themen beschäftigt und es gar nicht so, nicht nur so der Konsumentin ist, sondern eben auch wirklich ja so mittendrin. Und war das bei dir dann auch so, dass du es noch ein bisschen mitgenommen hast? Also hast du noch länger drüber nachgedacht?
Es war halt immersiv, aber nicht unangenehm immersiv, ne? Immersiv heißt ja so Einbezug vom Publikum, ist hier so ein aus dem Theater, der eben, wie weit ist was immer, wie weit zieht was das Publikum rein und führt es auch teils vor, das hat es zum Beispiel gar nicht gemacht. So, bis auf die eine Stelle, wo man dann auf die Bühne sollte, aber da, ich glaube, wenn keiner ja gesagt hätte, hätte es auch die dritte Performerin wieder gemacht. So, also es war nie so eine Stelle, wo man, das mag ich nicht. Also ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, aber ich mag das nicht bei Dingen, wo ich sage, ey, da habe ich, da blamier ich mich, da habe ich keine Ahnung jetzt gerade zu. Ich habe Blackout und jetzt muss ich das machen. So, das, da habe ich dann, das mag ich nicht. Und das hat es auch nicht gemacht. Und danach, weil es eben sehr in einem gearbeitet hat, und natürlich waren auch viele in Freundesgruppen einfach da, aber man hat sich auch gemischt, hat man, haben wir uns noch viel unterhalten. Also das hat auch wirklich Diskussionen angeregt. Wir haben viel gesprochen und ich war ja mit Paulina da, die aus Chile nach Deutschland gekommen ist und als Performer und Tänzerin und vieles mehr. Und wir haben viel über koloniale Perspektiven auf die Themen noch gesprochen.
Also es klingt echt super spannend. Genau, aber ich
So.
glaube, das Schall und Crack Kollektiv findet man auch auf Instagram. Ich
Ja.
denke mal, die verlinken wir auf jeden Fall.
Okay.
Das heißt, ihr findet sie auch auf unserem Instagram. Und da kann man sich bestimmt dann auch noch Informationen und Anmeldungen und alles bei denen bekommen. Ja, ansonsten haben wir noch den, oder du hast den Performerinnen Fragen gestellt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Diesmal in einer sehr kreativen Form, weil wir alle so schlechte Internetverbindungen gerade haben, per WhatsApp. Mal gucken.
Genau, das ist also die Urlaubsinterview-Edition und die Fragen und Antworten, die spielen wir euch jetzt einfach hier ein. So.
Tschüss.
Frage 1. Wie bist du auf die Idee für das Konzept bzw. Projektidee What the Fam gekommen? Antwort: Der Prozessförderung What the Fam ging eine Rechercheförderung voraus, die ebenfalls vom Fonds Darstellende Künste gefordert wurde. Während ich mich mit dem Thema Femi-Moves, Körper und Feminismen des 21. Jahrhunderts befasste, näherte sich Eileen dem Thema Femi-Words, Sprache und Feminismen des 21. Jahrhunderts. Das heißt, innerhalb dieser Recherche haben wir schon den Körper und die Sprache untereinander geteilt. Und dabei ist ein Pool an Ideen und Konzepten entstanden, die wir unbedingt szenisch umsetzen wollten. Diese Idee entsprang besonders dem Wunsch, verstehen, aber auch herausfinden zu wollen, ob es trotz der teilweise heftiger Kontroverse innerhalb der feministischen Diskurse eine gemeinsame Sache möglich ist. Unser Ziel bestand darin, verschiedenen feministischen Ansichten und Perspektiven des 21. Jahrhunderts Raum zu geben. Dabei war uns besonders wichtig, keine aggressive Konfrontation und gegenseitige Zensur aufgrund teilweise konträrer Standpunkte anzustreben, sondern vielmehr mit Humor, mit Fantasie, aber auch mit fundierten Fakten und Wissen einen Austausch anzuregen. Und so entstand der Gedanke, die verschiedenen Stationen zu konzipieren, die wir dann installativ inszeniert haben. Und jede Station war sozusagen ein Planet innerhalb der gesamten Diskursgalaxie.
Wie habt ihr die verschiedenen Themen und Theorien ausgewählt, die bei What the Fam Eingang gefunden haben? Antwort: Wir haben verschiedenste Themenaspekte einbringen wollen, die aus verschiedenen feministischen Diskursen und Debatten entspringen und vor allem auch unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und Strömungen zu. Eben diese verschiedenen Differenzen wollten wir einbringen anhand von exemplarischen Themen, aber nicht nur unterschiedliche Positionen, sondern auch die Differenzen zwischen den Strömungen in ihren Begrifflichkeiten und Kategorien bis hin zu teilweise ganzem Vokabular und auch damit einhergehend dann Fragestellungen und Grundsätzen, die sehr unterschiedlich waren, wollten wir einbringen und haben wir eingebracht. Da gibt es natürlich dann keinen Anspruch auf Vollständigkeit, den kann man nicht haben und den wollten wir auch nicht haben. Es war viel wichtiger für uns, dass wir Schlaglichter auf verschiedene Themen und Differenzen werfen, die einen Eindruck davon geben, von der Vielfalt, Varianz und eben auch den Ambivalenzen und Dilemmata der verschiedenen Strömungen, aber teilweise auch innerhalb der Strömungen. Und eigentlich diese große, reichhaltige Vielfalt haben wir versucht, in der ersten Szene vor allem abzubilden, darzustellen, wo sich die Videoinstallation von Mirella Drosten und die Physis, die körperlichen Bewegungen der PerformerInnen treffen. Und im weiteren Verlauf der Performance haben wir dann stärker exemplarische Themen ausgewählt, die teilweise auch persönliche Bezüge von Mitgliedern des Teams haben und auch von denen ausgewählt wurden, aber teilweise auch einfach repräsentativ für bestimmte feministische Positionen oder Perspektiven waren. Und auf der anderen Seite war es uns auch wichtig, nicht nur den aktuellen Diskurs im Hier und Jetzt darzustellen, sondern auch so ein bisschen die Historie des Feminismus mit einzubeziehen, indem wir zum Beispiel feministische, künstlerische Aktionen, aktionistische Interventionen aus vergangenen Jahrzehnten genommen haben und mit etwas aktuelleren Themen oder auch Spielarten des Feminismus aus der Gegenwart besetzt oder damit verbunden haben. Also ein Beispiel wäre, dass wir eine Aktion aus den 60er Jahren von Wali Export, wo es um die Enttabuisierung des weiblichen Körpers ging, genommen haben und in eine ganz neue Form gegossen haben mit einem anderen Schwerpunkt, der heutzutage rund um die Themen Body Positivity und ja einfach Körperpolitik auch im feministischen Diskurs haben das so verschränkt und so auch versucht, den verschiedenen Feminismen der unterschiedlichen Zeiten Rechnung zu tragen.
Frage 3. Wie lange und wie wurde geprobt? Wie viel Kollektiv und wie viel vorgefertigte Materialien stecken in diesem Projekt drinnen? Antwort: Insgesamt haben wir 6 Wochen geprobt. Davon haben wir 2 Wochen im April geprobt und 4 weitere im Juni. In den 2 Wochen im April haben wir vor allem in Düsseldorf gearbeitet und in diesen 2 Wochen haben wir das Konzept vorgestellt. Das heißt, wir haben das bis dahin erforschte Material dem Team vorgestellt, es ihm zur Verfügung gestellt. Es wurde aber auch über Ideen, die noch szenisch zu realisieren sind, gesprochen und Skizzen entworfen. Wir haben in dieser Phase auch die Texte zur Menstruationsszene entwickelt. Das heißt, diese Szene zum Beispiel hat autobiografische Bezüge der Darstellenden zu diesem, in diesem Kontext, also zum Thema Menstruation. Und insgesamt haben wir in dieser Phase uns einfach viel ausgetauscht und viel Wissen und Ansichten miteinander geteilt. Wir haben auch hier herausgefunden, wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo wir möglicherweise nicht gemeinsam einen Standpunkt vertreten können. Aber was immer sehr angenehm war, ist, dass wir stets eine respektvolle Art und Weise der Kommunikation miteinander hatten und ich persönlich auch sehr bereichert worden bin, über diese anderen Arten die Welt zu sehen. Genau, das war sehr anregend auf jeden Fall. Ja, und dann in der 2. Probephase, die im Juni stattgefunden hat, haben wir besonders diese szenische Arbeit vorangebracht. Das heißt, wir hatten zum Beispiel schon Texte zur Menstruation mussten aber das noch alles szenisch einbetten. In dieser Phase hat besonders diese Art von Arbeit stattgefunden. Das war ein Schwerpunkt auf Körper, Sprache und Video. Also bei der szenischen Arbeit hat insgesamt eine Mischform aus kollektiven Erkenntnissen stattgefunden, aber auch aus bereits erforschten und vorrecherchierten Material, was zur Verfügung gestellt wurde. Ja, insgesamt kann ich nur sagen, es war eine sehr angenehme Reise und ein spannender Prozess. Ich bin auf jeden Fall sehr froh über diese wertvolle und lehrreiche Erfahrung.
Die Dramaturgie von What the Femme hat sich im Prozess der Proben entwickelt. Wir haben eigentlich als künstlerische Leitung, Elisa und ich, bestimmte Themen und Schwerpunkte mitgebracht ins Team. Die wurden viel miteinander diskutiert. Manche Dinge haben größeren Anklang gefunden, manche weniger. Und daraus aus verschiedenen Gesprächen und auch Kontroversen auch innerhalb unseres Teams haben sich dann im weiteren Verlauf Texte entwickelt. Also ich habe dann Texte dazu geschrieben. Also zum Beispiel war Sprachpolitik ein Thema für uns, was uns sehr interessiert hat, auch in Hinsicht von Widerstandspraxen, was gibt es für verschiedene Widerstandstechniken und Praxen? Und da auch die Frage, wie entwickelt sich unsere Sprache weiter? Wie kann uns das weiterbringen, auch in dem Aufbrechen von bestimmten Kategorien und Normen? Und daraus ist dann zum Beispiel die Szene Bitch entstanden. Das ist ein interner Arbeitstitel. Und da geht es zum Beispiel um die Ambivalenz des Begriffs Bitch, inwiefern es möglich ist, sich diesen Begriff anzueignen und mit neuen emanzipatorischen Bedeutungen zu besetzen und wo da auch die Grenzen und Probleme eigentlich drinstecken, auch in diesem Versuch dieser Praxis. Und ja, so ist eigentlich immer wieder anhand von bestimmten Themen, an denen wir so hängen geblieben sind, bin ich dann auch in die Schreibphasen gegangen, haben wir teilweise das dann nochmal mit dem Team gemeinsam uns angeschaut und nochmal Anpassungen gemacht. Und so ist dann aus den teilweise kleinen Stationen, wo Texte für einzelne Szenen entstanden sind, peu à peu die Gesamtdramaturgie des Stückes entstanden. Und so hat sich das eigentlich sehr prozesshaft tatsächlich zusammengepuzzelt und ist zu einem Großen und Ganzen geworden. Und natürlich erfordert es da immer wieder so den Blick von außen oder den versuchten, distanzierten Blick auf das, was man gerade eigentlich sehr von innen bearbeitet. Und das gelingt aber eigentlich immer sehr gut, wenn man ein vielfältiges Team hat, die eben auch verschiedenste Perspektiven und auch teilweise dann Kritiken mitbringen.
Frage 5. Was hat die Station mit den Kopfhörern auf sich? Antwort: Bei dieser Station haben wir Fakten zur Lage von Frauen, Mädchen sowie von nicht-binären Menschen weltweit zusammengetragen. Das Publikum hat hier die Gelegenheit, aktives Hören mit einem meditativen Vorgang zu kombinieren. Das war eigentlich im Prinzip die Idee an sich. Frage 10. Würdest du wieder mit so einem Format arbeiten? Antwort: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, wieder mit so einem Format zu arbeiten. Ich fand es sehr spannend, auf diese Art und Weise mit dem Publikum zu interagieren. Nicht nur, weil wir so den Menschen physisch näher waren, sondern auch, weil es super spannend war für mich zu sehen, wie unterschiedlich die Bereitschaft ist, sich darauf einzulassen. So bedeutet es zum Beispiel nicht unbedingt, wenn jemand nicht viel Nähe zulässt, dass keine Bereitschaft für einen Austausch vorhanden ist. Es bedeutet nur, dass eben das die vereinbarte Distanz ist, damit überhaupt etwas möglich ist. Genau, deswegen, also das Format fand ich sehr spannend und ich würde es auf jeden Fall gerne wieder mal ausschöpfen. Natürlich mit anderen thematischen Schwerpunkten.